Backspin. Frohes neues Jahr, Freunde. Ich bin Kevin, ich sitze gerade in meiner WG, ihr hört den Backspin-Podcast und ich darf das erste Deutschrap-Highlight 2019 begrüßen, nenne ich jetzt einfach mal so. Döll, na?
Hallo Kevin, na?
Wie geht's dir so?
Gut soweit. Ich hatte eine kleine Komplikation mit dem Hotel, in dem ich heute geschlafen habe, beziehungsweise heute Morgen. Bin gestern an die Rezeption gekommen, gestern Abend eingecheckt. Ich meine so, ja, übrigens, wir renovieren gerade. Okay. Und das ist aber kein Problem, ist erst um 9 und halt morgen so gefühlt um 5:30 fängt so abwechselnd an zu bohren und zu schlagen und was weiß ich. Ist nicht euer scheiß Ernst. Und ja, dadurch, dass die letzten Monate bei mir jetzt sowieso nicht sonderlich von Schlaf geprägt waren, war das nicht so geil, aber sonst alles cool.
Ja. Ich kann es mir ganz gut vorstellen, sogar auch das Gesicht dazu, wie du dann geweckt worden bist.
Furchtbar. Wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ich bin auch so ein bisschen. Ich glaube, wir sind ungefähr auf einem Augenring-Level heute. So, mal was Neues.
Ja, schwierig auf mein Augenring-Level zu getten, auf jeden Fall.
Ja, ich habe es einfach versucht.
Du hast einen guten Job gemacht, auf jeden Fall.
Damit du dich ein bisschen frisch fühlst.
Ich fühle mich viel zu Hause.
Wenn ich jetzt, hat mir das Hotel natürlich einen Strich durch die Rechnung
gemacht. Ja,
alles
gut.
Nee, mir geht's ganz gut. Ich habe nämlich einen Job gekündigt, einen unliebsamen Job. Und ich musste nur noch zweimal hin und dann ist vorbei.
Yes.
Das ist richtig geil.
Glückwunsch.
Ja, danke, Mann. Bitte. Wir haben es ja hier versammelt, wollte ich fast schon sagen, wie in so einer Kapelle, da dein Album Nie oder Jetzt am 11. Januar erscheint.
So ist es.
Also wenn ihr das hier hört, wahrscheinlich in ein paar Tagen, vielleicht in einer Woche, mal gucken.
Mhm.
Und ich möchte erstmal mit einem Funfact starten. Stimmt es, dass du mal in einer Crew warst mit Psycho Dino?
Wow. Krass. Nicht in einer Crew, aber wir haben auf jeden Fall damals schon...
Kollektiv, oder?
Nee, auch nicht in einem... Weitergefasst könnte man es vielleicht sogar sagen, gab es nie so eine Crew-Zusammenhängigkeit, aber wir haben relativ früh schon connected. Er hatte tatsächlich ein Kollektiv in Aschaffenburg und war da sehr umtriebig damals schon. Die haben sich Partout-Crew genannt.
Mhm.
Und da ich auch mehr oder weniger aus dem Rhein, aus dem Gebiet komme, also Aschaffenburg gehört ja mehr oder weniger noch zum... Rhein-Main-Gebiet oder gehört dazu?
Ja, Aschaffenburg ist ja eigentlich Bayern, aber irgendwie alle Aschaffenburger connecten ja eher so mit Frankfurt und.
Genau, so. Aschaffenburg ist
und
so
die babbeln ja auch alle.
Genau, die babbeln eigentlich alle hessisch oder versuchen das zumindest. Genau, also das ist nicht sonderlich weit weg von dem Ort, aus dem ich komme. Und
das bayerische Nizza, habe ich mir sagen lassen. Das
bayerische Nizza,
Aschaffenburg.
Ja. Ja, das ist ein Kompliment für Aschaffenburg auf jeden Fall. Nee, Aschaffenburg ist eine schöne Stadt auf jeden Fall. Das hat, tatsächlich, das stimmt schon mit Schloss und solchen Geschichten. Nee, damals, Psycho Dino war da schon recht umtriebig. Ne, ist auch noch ein paar Jahre älter als ich. Er hatte diese Crew damals rund um Felix DX, war da dabei. Damals großer Freestyle-Champion bei Mixed Reward Deluxe gewesen. Die haben da ihr Ding gemacht. Wir haben da mit denen connected. Damals kam das, glaube ich, auch eher... über die Graffiti-Jungs zustande, mit denen er auch unterwegs war. Daher kam die Connection und dann habe ich die Jungs besucht. Die haben relativ früh auch ein Studio gehabt, eigener Raum, und haben einen Song gemacht. Ja, aber das stimmt tatsächlich, ja.
Ich habe das nämlich irgendwie aufgegriffen und habe es erst nicht glauben wollen, weil ich nicht gedacht hätte, dass ihr irgendwann mal was miteinander zu tun hattet, abseits von gemeinsam auf dem Festival gespielt oder so. Und Ich hätte ihn einfach nicht in so einer straighten Boom-Bap-Crew damals verortet.
Überrascht mich auch krass, dass du das weißt, weil, also ich habe jetzt auch gerade überlegt, woher weiß er das? Ich habe es irgendwie schon mal gesagt, ich weiß es nicht, aber Psycho Dino kommt auf jeden Fall, also ist er ja auch immer noch mehr oder weniger, also der kommt krasse Hip-Hop-Roots, also aus einer ganz klassischen Crew mit, wie gesagt, Malern, Freestylern, Rappern und so weiter. Der kommt schon, der hat schon richtige Hip-Hop-Roots, auf jeden Fall.
Und du ja scheinbar auch und bis heute beibehalten.
Voll.
Nur, dass es nie jemand in Frage gestellt hat bei dir.
Nee, glaube ich nicht. Und
War dir das immer wichtig?
Hip-Hop-Roots zu haben.
Nee, aber klarzustellen, ich bin Rap und wie sich das auszeichnen sollte, deiner Meinung nach?
Ey, es war mir nie wichtig sozusagen. Und ich bin jetzt auch niemand, der sagt so, ey, wenn in dem Video keine Breaker, Maler und ein DJ am Start ist, der diesen Move macht, indem er sich einmal 360 Grad dreht.
Den habe ich auch nicht in deinen Videos entdeckt.
Ja, sorry, ich arbeite dran auf jeden Fall. Aber das ist mir nicht so, also ich bin da nicht so ein krasser Fundamentalist und alles muss gleichmäßig vertreten sein und repräsentiert die Kultur so. Ich komme daher auf jeden Fall und ich habe tatsächlich auch, glaube ich, gemalt, bevor ich angefangen habe zu rappen. Habe dann meine ersten Gehversuche gemacht. Ist leider nie was geworden, weil es einfach am Talent gescheitert ist. Aber das ist mir jetzt nicht sonderlich wichtig. Ich bin halt nach wie vor noch extrem großer Rap-Fan und es ist bestimmt halt einen großen, extrem großen Teil meines Lebens, also den größten eigentlich.
Weil ich komme da gerade drauf, weil der Auftakt zu deinem Album, also die erste Single für den Fall, gerade das Video, die ja eigentlich auch, du rappst ja komplett live und das ist auch dann die Originalspur von der Aufnahme. Und da sieht man dann ja wieder, dass es dir wichtig ist, auf jeden Fall nach so langer Stille mehr oder weniger, wenn man mal hier von dem Album letztes Jahr mit Madness absieht und dem einen oder anderen Feature-Part, damit aufzuschlagen, dass du eine Minute 30 einfach mal wieder straight Bars bittest, wollte ich gerade sagen.
Ja, also ich glaube ein viel... Also nicht, dass es jetzt meine Intention dahinter gewesen wäre, aber du weißt ja, wie es ist in diesem Streaming-Zeitalter. Einen viel krasseren Anti-Move kannst du eigentlich nicht bringen, als mit einem Song reinzukommen, der anderthalb Minuten lang ist und keine Hook hat. So.
Ja.
Weißt du?
Und dessen hättest du noch so ein 40, 50-sekündiges Sample-Intro einfach nur gehabt.
Ja, das habe ich auch überlegt tatsächlich. Aber weißt du, der am Anfang, es gibt ja auch zwei Versionen quasi, das Ding, das auf YouTube ist und die Spotify- oder Streaming-Version besser gesagt. Und da ist ja der Anfang nochmal eine Sprachnachricht mit doch schlechterer Qualität.
Ja.
Ja, es tatsächlich ist es einer der Songs, der mir für die Platte auch am schwersten gefallen ist, um den überhaupt zu veröffentlichen.
Habe ich gelesen, es war auch, glaube ich, der letzte, den du aufgenommen hast.
Genau, es war der letzte Song, den ich geschrieben habe. Ich habe ultra lange, wenn man das in dem Zeitraum von ein paar Wochen noch sagen kann, damit gehadert, das überhaupt zu machen, weil er extrem persönlich ist.
Ja.
Und bin aber jetzt doch ganz froh, dass ich es gemacht habe, auf jeden Fall. Und die Idee, das live zu machen, hatte ich eher, weil dadurch, dass es halt eben so eine persönliche Nummer ist, habe ich es für eine ganz gute Idee gehalten, so eine Live-Session daraus zu machen, um den Leuten halt noch krasser so die Emotionen zu übermitteln.
Weil du es mir im Grunde erzählst.
Das ist die Sache. Und das ist auch quasi der Gedanke hinter der Sprachnachricht. Normalerweise, klar, gibt es funny shit auf WhatsApp und so weiter, aber eigentlich ist es ja auch eine persönliche Kommunikation eigentlich und das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter gewesen auf jeden Fall und nicht jetzt ein, weißt du, ich habe mich da nicht gesehen, ey, wir drehen ein Video, hier sind drei Elefanten und ich reite auf einem und wir machen Rutsche runter und dann geht die Drohne davon weg und ich sitze in einem Lex.
VHS-Effekte, Glitch.
Also,
Crew im Hintergrund.
Ich habe dafür nichts anderes gesehen und ich bin auch echt zufrieden damit, wie es geworden ist.
Voll. Also, ich glaube auch nicht, dass die Leute, die, und davon gibt es ja einige, sehnsüchtig auf dieses Album gewartet haben. Und ich rede wirklich von Leuten, die so sehnsüchtig auf so ein Album gewartet haben. Nicht von Leuten, ach ja, Döll, den kenne ich, finde ich ganz nett, vielleicht kommt ja mal was. Sondern wann kommt dieses Album? Haben sich ja vielleicht nicht Leute tagtäglich gefragt, aber immer mal wieder, wenn sie über... weit entfernt auf YouTube gestolpert sind, immer mal wieder. Und dann ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie was anderes erwartet haben oder große Erwartungen hatten, dass du jetzt großartig auffährst, was sowas angeht. Produktion oder, also ich meine jetzt Videos, ne?
Ja.
Oder dass du dich auf einmal komplett neu erfindest und irgendwie futuristischen Sound hast. Ich glaube eher, da hätten sie Angst vor gehabt.
Kann gut sein. Also ich glaube, klar, also weit entfernt ist, was das Video angeht, natürlich nochmal ein ganz anderes Level sozusagen. Aber ich bin dem, was ich vorher gemacht habe, schon relativ treu geblieben, glaube ich. Also ich
würde auch sagen, dass es relativ konsequent weitergeführt ist. So 4 Jahre später. Ja.
Freut mich, wenn das so ist. Also es war.
Und ich finde auch, dass für den Fall das Album gut umreißt. Obwohl es nur so ein kurzer Track ist, aber inhaltlich sowohl als auch so den Stil.
Danke dir. Das war auch, deswegen ist es letztlich auch das Intro geworden. Ich hatte lange Zeit, stand Hector Lavoe jetzt ein Song, der viel weiter nach hinten gerutscht ist.
Einer meiner Faves.
Wirklich?
Ja.
Okay. Der stand relativ lange als Intro, aber ich habe dann auch überlegt, schmeiße ich den, wenn ich jetzt den neuen habe und so weiter. Aber ich fand beide stark genug, damit die auf der Platte landen. Und deswegen ist für den Fall jetzt das Intro geworden, auf jeden Fall. Aber ich sehe das genauso. Das freut mich, wenn du das so gehört hast, dass es die Platte eben relativ gut umreißt, um was es geht. Und ja.
Ja. Sag mal, kriegst du eigentlich Rückenschmerzen in diesem Stuhl? Krieg ich immer.
Wir sitzen nicht hier bei mir. Das ist eigentlich bisher noch ganz angenehm, auf jeden Fall, muss ich sagen. Ist ein bisschen ungewohnt, aber.
Ja, ne?
Ist okay, ja.
Ja, ich glaube, die sind eher so für ein bisschen kleinere Leute ausgelegt.
Kleinere Leute?
Ja, ja, ey, ich habe auf jeden Fall schon. Dieser kann da nicht super drin sitzen.
Ist das so, ja. Ich habe schon viel unbequemer gesessen, auf jeden Fall. Aber, ne.
Okay.
Stabiler Stuhl, auch stabiler Hausflur. Also selten eine Hausflur mit Büchern gesehen, irgendwie. Weiß ich, was da hat.
Digga, hier wohnen nur so junge Familien und auch und hardcore-spießige Rentner.
Okay.
Also am Tag unseres Einzugs und wir unten so im Flur unseren Kram so abgestellt haben, wie man das halt so macht beim Einzug, kam er so um die Ecke und meinte, ihr räumt das schon noch weg oder da stand halt, keine Ahnung, ein Fernseher. So ist er drauf.
Crazy. Nee, aber mit David Bowie Fußmatten und so weiter ist stabil.
Ja.
Als ich mit Matt damals nach Berlin gezogen bin, war dann so ein knappes Jahr im selben Haus gewohnt, im zweiten Stock, ich im Erdgeschoss.
Ein kleines Downgrade zur gemeinsamen WG.
Genau, ja, und dann sind wir auf Tour gefahren und haben so einen Hausflur unsere Koffer abgestellt und haben, glaube ich, ein Drive Now oder sowas geholt und waren wirklich so original eine halbe Minute weg, kommen zurück und die Koffer sind weg.
Ey, so. Das passiert richtig häufig, ne? Ja. Allein von Freunden von mir im letzten Jahr bestimmt zweimal oder dreimal gehört, diese Story.
Krass.
Dass Leute beim Umzug so.
Läuft so ein Typ rum, ich meine so, da standen eben noch zwei Koffer. Haben sie die gesehen? Er meint so, was? Nee. Und kam so ein Shot in wie so zwei Koffer. Dann meinst du, Koffer! Also ich habe gedacht, das müsste weg, das ist jetzt bei mir im Keller und geht so in den Keller, hat seinen Keller abgeschlossen, stehen unsere Koffer drin. Ich sag, Alter, ist dein Ernst? Ja,
Sperren in Innenstädten abstellen geht auch immer. 5 Minuten, alles weg.
Ich bin jetzt umgezogen in dem Hausflur war es jetzt so, der Film über die letzten 2-3 Wochen, dass diese Klinke von diesem von der Tür, also für die Haustür innen weg war. Ich dachte, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ist vielleicht abgefallen, vielleicht liegt die irgendwo. Aber die hat halt wirklich jemand geklaut. Und ich dachte so, Digga, du klaust eine Türklinke.
Was eine schöne Klinke.
Es ging, muss man sagen.
Eine durchschnittliche Türklinke.
Ja,
Scheiße.
Weiß ich nicht, naja.
Ich habe mich gerade gefragt, worauf ich eigentlich als nächstes hinaus wollte. Ja. Nach dieser Stuhlfrage, aber ist mir eingefallen wieder. Hector Lavoe.
Sie.
Ich habe mir dann natürlich den Wikipedia-Artikel zu ihm durchgelesen und er hat ja ein geisteskrankes Leben geführt. Aber ich gehe davon aus, dass du mit Nico schon mit darüber gesprochen hast.
Bisschen, ja.
Der gute Nico hat nämlich auch ein Video-Interview mit Döll geführt für die Leute, die lieber gucken. Und da geht es, glaube ich, eher so um die letzten 5 Jahre seit der EP, was du so in deinem Leben getrieben hast.
Unter anderem, ja.
Und hier wird sich alles ein bisschen mehr ums Album drehen.
Cross-Marketing par excellence, Kevin, auf jeden Fall. Nicht schlecht, ey.
Ich muss mir langsam so ein paar Sachen angucken.
Ja, ey, cool, alles gut.
So, du bist ja auch ein alter Podcast-Hase jetzt.
Ja, total. Total.
Und wir sagen zum Beispiel nie, dass die Leute uns auf Spotify, Deezer und Co. abonnieren sollen.
Ja.
Folgen sollen, kommentieren sollen. iTunes-Bewertungen wären super. Sagen wir nie.
Ja.
So.
Ja.
Jetzt fange ich damit an.
Ja, die Leute sollten mir auch folgen. Aber alles cool.
Folgt uns und folgt Döll.
So ist es.
Ja, schade, ich hätte eigentlich gerne mit dir über Hector Lavoe gesprochen.
Aber können wir machen. Also Nico hat mir auch, glaube ich, nur eine Frage dazu gestellt.
Ja. Willst du vielleicht mal sein Leben so ein bisschen umreißen?
Ja, grob gesagt ist er, also ich habe jetzt nicht komplette Biografie im Kopf, aber ich glaube, er ist ursprünglich Puerto Ricaner.
Ja, irgendwie so.
Aber,
auf jeden Fall spricht er Spanisch.
Er spricht Spanisch auf jeden Fall. Hat aber in New York gelebt und dort auch Platten rausgebracht. Und,
der war auch bei Fania Records.
Genau, oder? Fania. Und,
das ist ein Salsa-Label.
Das ist ein Salsa-Label. Ja. Und ein großer Fania-Fan, allem voran Hector Lavoe und Willy Colon und so weiter, die auch viel zusammengearbeitet haben. Und ja, ich meinte ich vorhin schon zu Nico, aber jetzt denke ich, ist nicht das Problem, wenn sich das überschneidet. Fania gilt so ein bisschen als das Motown des Salsas, halt mit allem auch Negativen, sag ich jetzt mal, was damit einhergeht. Die haben dann einen riesigen Katalog und glaube ich auch so Salsa sehr krass geprägt und sehr viele Acts gehabt und auch, soweit ich weiß, sehr schlechte Verträge mit den Künstlern gemacht, was sich sehr, sehr negativ auf die Künstler ausgewirkt hat.
Ich habe dann auch nochmal Fania Records kurz angeguckt und der Gründer war sogar Anwalt, also er wusste scheinbar sehr genau, was er da tut.
Ja, ja, habe ich glaube ich auch mal gelesen. Hector Lavoe war dort und hat glaube ich alles, was er so gemacht hat, auch darüber released. Riesiger Salsa-Star gewesen und zeitgleich, also ein Megastar, aber auch zum gleichen Zeitpunkt eine sehr tragische Figur, die immer wieder sehr krass sich selbst entweder im Weg gestanden hatte, sehr, sehr starkes Drogenproblem hatte, irgendwann HIV-positiv war, etc. Nichtsdestotrotz, also das hat ja auch damit nichts zu tun. Ich bin ein großer Fan von seiner Musik auf jeden Fall.
Aber er musste dann bis zum Schluss, glaube ich, immer wieder auf Bühnen stehen, auch genau, nach Suizidversuchen und eigentlich körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage dazu.
Genau.
Ich glaube, geistig irgendwann auch nicht mehr wirklich dazu in der Lage gewesen, seine Shows zu spielen. Trotzdem saß er da auf der Bühne.
So ist es halt geschuldet, also seinem Vertragskonstrukt geschuldet, die ihm wirklich da, glaube ich, sehr hart geknebelt haben.
Das war nicht aus dem Vertrag gelassen haben, oder?
Auch nicht.
Aber gab es dann am Ende noch so Geld fürs Label dadurch, was er da gespielt hat?
Ey, das kann ich
kein Mensch
gar nicht
ihm und sich antun wollen.
Das kann ich dir gar nicht sagen, ehrlich gesagt.
Also ich meine, zu den Shows dann noch zu gehen.
Was?
Also Publikum so. Ich, also
ja,
weiß wie.
Also es gibt einen sehr tragischen Auftritt auf jeden Fall. Das glaube ich mit Fania Allstars. Das ist auch so einer seiner letzten Auftritte, wo er so wirklich halt als Held auf die Bühne geholt wird. Aber du merkst halt, ey, der Typ weiß gar nicht mehr, wo hinten und vorne ist. Er trifft den Takt nicht mehr und da soll er, glaube ich, Mi Gente singen, was so einer seiner größten Hits ist. Und es funktioniert auch einfach nicht mehr. Und es ist wirklich so, ich glaube, die haben einen sehr großen Anteil daran gehabt, das ihn kaputt zu machen eigentlich auch. Ja.
Was und wie das mit deiner Platte zu tun haben könnte, erfahrt ihr dann bestimmt bei Nico im Interview.
Ja, auch, definitiv, ja.
Jetzt haben wir den Bogen wieder zurückgeholt in den Podcast.
Yes.
Für den Podcast-Themen. Ich wollte nämlich fragen, hast du eigentlich ein Management?
No. Warum fragst
du? Weil du so auf dem Song erwähnst, dass jeder Zweite jetzt fragt.
Ja, auf jeden Fall. Und
das, du meinst damit die Zeit nach der weit entfernt,
genau,
dass jeder Zweite ankommt und fragt, ob du ein Management hast?
Genau. Genau, also dadurch, dass die Platte auch über drei oder vier Jahre gewachsen ist, spreche ich da auch, oder geht es auch natürlich auch um die Zeit, oder sind da Einflüsse aus der Zeit nach der EP drin. Und da war das de facto einfach der Fall. Also es ist immer noch, ich glaube, mittlerweile wissen die Leute, woran die bei mir sind.
Ja.
Ich lehne das auch nicht grundsätzlich ab, so, aber weißt du, wenn du auch ein bisschen was, wo ich mit Nico drauf eingegangen bin, aber ich will eigentlich was anderes sagen. Das Ding ist, wenn du in dieses Game kommst und dann in gewissem Maß auch irgendwie einen Erfolg hast und so weiter, ist klar, dass Leute ankommen so und irgendwie mit dir ficken wollen. So. Und, aber dadurch, dass du überhaupt keine Erfahrungswerte hast, weißt du erstmal gar nicht, wo hinten und vorne ist. So. Und wenn jemand anbietet, dir 40% von allem, was du machst, irgendwie abzunehmen dafür, dass er dich managt. So. Mhm. Weißt du, was ich meine? Aus heutiger Sicht weiß ich, Dicker, verpiss dich. So.
Ja.
Aber damals waren das halt teilweise Angebote, die reingekommen sind und ich fand das einfach so
absurd.
Ja, absurd und ekelhaft.
Ja.
So, und ja.
Ich komme da drauf, ich weiß nicht, also ich war mir ziemlich sicher zumindest, dass du keins hast,
ja,
weil der Podcast ja auch so quasi zustande gekommen ist, dass ich dich gefragt habe, wer macht denn gerade eigentlich deine Pressesachen? Und dann, du meinst, schieß los.
Ja.
Und dann habe ich mich gefragt, wie viel, also allein der bürokratische Aufwand, wie hoch der für dich war, jetzt diese Platte überhaupt zu machen. Weil ich jetzt hier und da schon mitbekommen habe, dass, also die Platte heißt Nie oder Jetzt, weil sie wäre entweder nie rausgekommen oder halt jetzt, weil du dich endlich dazu überwinden konntest, überhaupt das alles in die Hand zu nehmen.
Ja.
Und wie lange, oder hat dich das abgefuckt, dass du dich damit, was weiß ich, wie vielen Sachen auseinandersetzen musst? Wie schwer wird die Vinyl? Wie sieht das Cover aus? Welche Medien frage ich vielleicht an, ob sie was mit mir machen wollen?
Mhm.
Termine finden und dieser ganze Wahnsinn rund um
also eine Presse, Platte zu machen. Was Pressegeschichten angeht, habe ich
ja noch GEMA und alles mögliche.
Habe ich auf jeden Fall auch noch eine Freundin, die mir hilft, aber es ist jetzt kein, also ich bin nicht in der klassischen Management-Situation, sowas überhaupt nicht. Das mache ich schon selbst. Klar, also ich glaube, die Leute unterschätzen es auch ein bisschen, was für ein Rattenschwanz da dran hängt, eine Platte rauszubringen. Und wie du schon sagst, ey, ist ein überkrasser, allein bürokratischer Aufwand. Aber auch alles, was du gerade angesprochen hast, ist, wie schwer wird die Platte machen, was für Editionen gibt es? Wird es eine Deluxe Triple Box mit Goodie geben oder sowas, weißt du? Das sind ja alles Gedanken.
Dölshirt in L.
Dölshirt in Öl. Ja, das sind ja alles Gedanken, die du, oder zumindest die ich, um die ich mich auch gekümmert habe, als ich mit Labels gearbeitet habe. So. Und deswegen gab es dieses Öl-Shirt noch nicht bisher, so, weißt du, weil ich sehe ich halt für mich nicht. Ich fronte das auch nicht. Es gibt Leute, die da super gute Ideen haben und auch umsetzen, also auch nicht zu unterschätzen, wie viel Arbeit da reinfließt und wie viel Kreativität, das ist schon cool. Nur das sind alles Sachen, über die ich mir auch vorher Gedanken gemacht habe. Weißt du? Natürlich ist es jetzt so, bin ich in der Position, in der ich es selber rausbringe, ist so, okay, Kommunikation mit dem Presswerk kommt dazu, was sind eher Endcodes, diese ganze Nummer kommt dazu und das ist viel mehr Arbeit, safe, aber ich mache das gerne, ich weiß, wofür ich es mache, für mich. nee, aber klar, ist ultra viel Arbeit und wie ich gesagt habe, ey, die letzten Monate, weiß nicht, wie viele das jetzt mittlerweile sind, waren auf jeden Fall nicht von Schlaf geprägt, aber es fühlt sich gut an und ich sehe auch momentan keinen Grund, das anderweitig
wieder anzublasen.
Nö. Ja, auf keinen Fall.
Was war dir denn überhaupt wichtig bei der Platte? Sowohl alles drumherum, was den Aufbau angeht, also wie, was weiß ich, das kommuniziert wird, dass es rauskommt und endlich rauskommt, vom musikalischen Aufbau her, was sollte die Basis sein? Also einfach, ja, was war dir an der Platte wichtig? Also einfach an dem ersten Döll-Album eigentlich. Ist jetzt sehr groß umrissen.
Ja, ja, klar. Also ich glaube, es geht vielen anderen Leuten auch so, aber es ist immer noch mein Debütalbum und deswegen habe ich auch, also ich glaube, es war ein Mitgrund, warum ich so lange dafür mit mir und mit der Sache auch gekämpft habe. Also es ist halt, klar, in der Außenwahrnehmung ist es auch so, aber es wird für immer die Platte sein, die ich als erstes komplettes Album released habe. In der muss ich mich persönlich selbst messen. Dementsprechend, das war mir war es wichtig, mich persönlich auf vielfältigste Art und Weise, es klingt immer so klischee-mäßig, aber zu zeigen, wie das halt möglich ist. Das war mir halt wichtig. Und auch einfach gemessen an der EP, die ja quasi meine erste Solo-Veröffentlichung ist, den nächsten Step zu machen. Und zwar in jeglicher Hinsicht, was die Inhalte angeht, was den Sound angeht und was alles drumherum angeht. Die Platte hatte lange so ein... Ich meine, sie ist immer noch, wenn man das so einkategorisieren will, ist sie immer noch hier und da boom-bappig. Mhm. So, und ich feiere das auch, ist gar kein Ding. Nur... war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich mir dachte, Digga, so, das ist nicht, weißt du, ich bin niemand, der zu Hause sitzt, alte Mobb Deep-Platten hört und denkt sich so, fuck, wie scheiße ist das alles geworden.
Yeah.
Weißt du, es gibt viele neue Sachen, die ich feiere. Du
sitzt den ganzen Tag zu Hause, hörst nur Hi-Hat-Clubs, weil Alles andere Scheiße.
Genau, und wenn ich sage Hip, sagt Madness Hop so. Weißt du, das ist aber nicht der Punkt. Es gibt unglaublich viele Sachen, die neu sind, die auch für einen ganz anderen Sound stehen, die ich feiere. So. Weißt du, und irgendwann war ich dann auch an einem Punkt, wo ich dachte so, ja, es ist safe, diese Boom-Bap-Sachen will ich auch machen. Hm. Aber es muss hier und da muss es halt einfach auch repräsentieren, was mich beeinflusst. Und vor allem die Sachen, die NRK und auch Jessen mit produziert hat, repräsentieren das auch für mich oder die Seite an mir sozusagen.
Auch Stereo und Nobody
Says. Stereo auch, natürlich,
Sind ja auch Leute, die immer, also nie komplett klassisch produziert haben.
So ist es.
Und ich habe mich gerade gefragt, ich habe die Platte ziemlich viel gehört in letzter Zeit.
Das freut mich.
Und ich finde auch gar nicht, dass sich, also klar ist sie Boom-Bap-lastig, wenn man das so möchte, wenn man sich überhaupt in Genres so bewegen möchte. Und man kann sagen, dass sie dadurch den roten Faden behält, aber eigentlich ist für mich das Ausschlaggebende bei deiner Musik immer gewesen, dass sie sich einfach ekelhaft hungrig anhört.
Okay. Und ja, ich bin ekelhaft hungrig.
Ja. Möchtest du was?
Ja, was hast du denn da? Also ich würde...
Schlimmste Frage, was hast du denn da? Aber ich habe echt nicht so viel da.
Ja?
Nee. Okay. Nein, später vielleicht. Also nichts, was ich dir jetzt anbieten könnte. Käsespätzle.
Alles gut. Ach, Käsespätzle. Nee, ey, danke, alles gut.
Boah, das war der flasste Joke, glaube ich, jemals im Podcast gemacht haben. Grüße an Nico. Nee, das Zeichen, also für mich ist das eigentlich immer so der rote Faden gewesen, weil es sind ja auch so 2-3 Beats auf dem Album, die nicht klassisch sind oder das, was man als erstes bei dir verorten würde, aber es tut dem Album halt einen Nullabbruch generell. Das, wie viele Produzenten sind es insgesamt? 7, 8 gefühlt?
Das ist immer diese...
Ich kann sie, glaube ich...
Vergiss keine Frage.
Soll ich sie aufzählen?
Und du Dexter, gib mal vor wie Bluestep, NRK, Nobody's Face, Jessen,
Morlock,
Morlocko Plus,
NRK,
Nobody's Face.
Ich glaube, das waren sie.
Das war's schon.
Ja,
ja, aber freut mich, dass du das sagst, weil das immer noch, klar, sind das immer noch relativ viele Namen. Und gerade wenn man so in diesem klassischen, ich mache ein Album.
Du hast halt ein Album gemacht, du hast ja keine Ansammlung von Singles gemacht, das ist ein Album.
Genau, und also das war auch das Ziel, weißt du, und gerade wenn du dann mit so vielen verschiedenen Leuten arbeitest, ist es schwierig, das auf Albumlänge in einem Rahmen zu halten, sozusagen. Deswegen, ey, freut mich, wenn das funktioniert hat, auf jeden Fall.
Ich würde auch ganz gerne, weil ich weiß, das hast du jetzt schon diverse Male gesagt, dass du eigentlich, was deine Musik betrifft, nicht viel auf Meinung anderer gibst und da eigentlich nur Madness reinsprechen dürfen und gib mal Fuffi, glaube ich. Ich würde aber trotzdem ganz gerne jetzt mal nochmal von 4 Leuten speziell deren Rolle für das Album.
Sehr gerne, ja.
Und bei Nobody's Face starten.
Nobody's Face hat sich kurzfristig ergeben. Tatsächlich kenne ich ihn auch schon viel länger, als ich so auf dem Schirm hatte.
Ihr kennt euch über Magnum
12. Magnum 12 damals tatsächlich, ja. Die waren damals, oder der Dude, der das gemacht hat, war in Darmstadt noch ansässig.
Das ist ein Darmstadter Label, das dann Marzi und Marzi, genau. Materia, die erste Platte
auch. Genau, die ersten beiden Platten, glaube ich, haben die rausgebracht. Und deswegen, unter anderem deswegen hat sich da die Nähe ergeben. Die haben damals viel mit Matt zusammen gemacht. Und klar, Nobody's Face war damals schon mit Materia unterwegs. Und da hat man sich so zum ersten Mal gesehen und er arbeitet mittlerweile ziemlich viel mit Talky Talk zusammen.
Mhm.
Die machen eine Platte, ich habe es jetzt einfach mal gesagt, zusammen. Oder machen auf jeden Fall viele Beats zusammen. Mhm. Und dadurch, dass Talky auch in dem Studiokomplex in Neukölln ist, in dem ich auch bin, Matt und Jesse und viele Leute, andere Leute auch.
Nobody's Face hat ja auch gerade, glaube ich, ein Doppelalbum rausgebracht.
Mhm.
Jetzt im Dezember hat er... Dead Rabbit,
Ich wollte gerade sagen.
Der Blick hat mich direkt so, nein,
das stimmt. Der hat das Single rausgebracht jetzt vor einigen Wochen auf jeden Fall. Es geht auch nochmal ein bisschen in eine andere Richtung, auch auf jeden Fall umtriebig. Und dadurch, dass er halt Kontakt zu Talky hatte und ich jemanden gesucht habe, der mir helfen kann, was Ausproduktion und Mix angeht, war das ein sehr guter Match sozusagen. Ich habe ihn darauf angesprochen, gefragt, ob er Bock hat, habe ihm ein, zwei Sachen gezeigt. Ich glaube, er hat die Arbeit ein bisschen unterschätzt am Anfang, die es dann noch zu leisten gilt. Er hat wirklich viel an vielen Sachen noch weiter rumgeschraubt und das komplette Album gemixt auch. Also zusammen mit Jessin und mir kann man sagen, dass er eigentlich auch Executive Producer war. Also nicht eigentlich, wir haben das so zu dritt gemacht.
Ja, das ist nämlich auch der Grund, warum ich mir jetzt nochmal gesondert Leute da rausgepickt habe. Weil auf den ersten Blick sieht man dann, ich habe es immer noch nicht durchgezählt, aber 7, 8 Produzentennamen und man denkt sich, okay, er hat ein paar Beats gepickt einfach ne, und rappt, fertig ist. Aber die haben eigentlich jeweils Arbeit am kompletten Album übernommen. Und der nächste auf dieser Liste wäre für mich Jessin.
Yes, yes, sir. Jessin hat eigentlich eine ähnliche Rolle gehabt, abgesehen davon, dass er nicht gemixt hat. Jessin ist auch großer Teil von dem Album, hat mir sehr viel geholfen und ist mittlerweile auch jemand geworden, zu dem ich auch, also mit Jessin tausche ich mich extrem viel aus und seine Meinung ist mir auch wichtig und ich glaube, dass es andersrum auch genauso ist. Es war auch so, dass er bringt ja auch seine Platte raus, die auch extrem gut geworden ist.
Eine Woche später,
genau. Und da, klar, also der Produktionsprozess war teilweise auch im selben Zeitraum, war nochmal zusammen weg, ein paar Tage und haben da zusammen geschrieben. Und Jessin hat auch einige Sachen ausproduziert und also mit ihm war ich viel im Austausch, was meine Platte angeht, aber also auch was seine angeht.
Tauscht ihr euch dann auch über Texte aus?
Jessin tatsächlich auch, ja. Also das ist so, er ist auch jemand geworden neben Matt und gibt mal viel, mit dem ich auf jeden Fall über Texte spreche, so, ja.
Weil ich auch noch in Erinnerung habe, wie du mit Matt, ich glaube Skinny war es mal, gesprochen habt. Und es ging darum, ob eine Zeile so klar geht oder nicht. Mhm. Und Matt meinte, dass da eigentlich schon der Groschen gefallen ist, wenn man das erste Mal unsicher ist und wenn eine Zeile, dann lässt man es gleich bleiben. Und dachte ich, okay, aber wenn es so einfach wäre, dann bräuchte ja niemand mehr Hilfe.
Ja, das ist eine gute Gedankenkette auf jeden Fall. Ja, grundsätzlich ist es auch so, ist vor allem, also was mich halt in jedem Produktionsprozess oder fast für jeden Song halt hart begleitet ist, dieses, ey Digga, das ist dermaßen persönlich, ist es überhaupt möglich, das in der Öffentlichkeit zu sagen? Weißt du, jetzt nicht zwangsläufig, weil es um mich geht, sondern weißt du, ich denke auch an die Leute, die mir nahestehen und für die es vielleicht nicht so zwangsläufig cool ist, wenn ich dermaßen persönlich werde. Und das ist auf jeden Fall was, worüber ich mir Gedanken mache so, oder was ich hinterfrage.
Das ist auf jeden Fall etwas, was sich mit jemandem ein, der großer Fan von dir ist, Finn Kliemann.
Oh, okay.
Der hatte nämlich genau diese Bedenken vor seiner Platte, hat er mir erzählt. Und also auch in dem, wir haben uns so ein paar Podcasts dazu gemacht, da erzählt er es auch, weil er halt auch super persönlich wird. Und es war gar nicht so, also einerseits schon, wenn ich das jetzt alles noch so richtig in Erinnerung habe, die Angst davor, das alles so nach außen zu tragen, aber in erster Linie natürlich den nahestehenden Umfeld, das dann alles so auf den Präsentierteller zu hauen.
Ja, voll. Und das ist jedes Mal aufs Neue ein Kampf. Ich muss jetzt sagen, also ich habe es bisher noch, Gott sei Dank, noch nicht bereut. Aber nochmal zurückgreifend, was ich am Anfang gesagt habe, gerade das Intro war so, ich weiß nicht, ob ich damit rausgehen sollte. Wie gesagt, ich bin damit cool, ist alles gut, aber es ist nicht einfach. Jeden Fall.
Aber macht dir das mehr Sorgen, das so, dich so zu öffnen und deinem Umfeld oder dich so nackig zu machen?
Also ist es auf jeden Fall nicht so, ich habe auf jeden Fall keine Sorge darum, Angriffsfläche oder sowas zu bieten. Sowas ist mir wirklich scheißegal. Also ja, okay, ich habe das und das gesagt, ja, das bin ich, was willst du jetzt machen? So, Ist mir wirklich egal. Ich bin jetzt auch kein, ich muss jetzt nicht Angst haben, nächste Woche ist dein nächstes Don't Let the Label Label You Battle und die können, weißt du, was ich meine? Das ist nicht, das ist nicht ein Problem, das ich habe. Das
ist der Eminem Lotus-Effekt.
Ja, ja, habe ich auch gerade dran gedacht. Auf jeden Fall, wie gesagt, ich mache mir da eher so, ist das, deswegen zeige ich es auch, also teilweise sehr, sehr, sehr eng stehen Leuten halt auch so, ey, ist es cool, wenn ich das mache, so. Und das ist eher so die größte Sorge, die ich dabei habe.
Ja. Mir fällt gerade noch ein, dass Finn damals auch gesagt hat, dass er einen Rapper gerne auf seiner Platte gehabt hätte. Das wärst du gewesen.
Ja.
Aber er hat sich nicht getraut zu fragen, weil du ihn halt komplett zersägt hättest auf dem Song.
er rappt ja auch nicht. Also, weißt du, das ist ja. Ich finde das.
Auf der Platte nicht.
Ich finde, das ist auch immer dieses so. Ja, ey, man macht das halt im Rap ganz gerne und dann hörst du einen Song, wo verschiedene Leute draus sind, so, Digga, der hat den geburnt. Und dann so, nee, Digga, der andere hat den geburnt und der wurde von dem geburnt. Ey, ja, korrekt, Alter. Ey, ja, okay, teilweise ist es passiert und teilweise ist es auch massiv passiert. Ja. Dass Leute halt wirklich, wo du merkst, so, boah, hättest du das Feature lieber nicht gemacht, so. Weißt du, aber das ist gerade, ey.
Ich glaube auch, dass einige Songs deswegen nie rausgekommen sind.
Das kann sehr gut sein. In vielen Fällen ist das was Gutes, weil, also ich habe das schon mehrfach bei Features mitgekriegt, wenn jemand einen Part vorlegt und der andere den zweiten macht, dann Digga, ich schreibe was Neues, verpiss dich so. Weißt du, so, aber das ist ja dann gut, auch für den Song, weißt du, und ich rede jetzt auch nicht so davon, so, was ich halt nicht so mag, ist so, okay, jemand hat vorgelegt oder. Und du merkst halt bei der zweiten Strophe von dem anderen Typ so, Digga, du machst irgendwelche Moves auf dem Beat oder versuchst da irgendwelche Flows rauszuholen, um hier alle Skills auf der To-Do-List abzuhaken. Das hat aber mit dem Beat gar nichts zu tun, weißt du? Dann wirst du den anderen auf dem Song auch nicht burnen. So, weißt du?
Aber ist das dann dein Anspruch? Hörst du, bekommst du einen Track geschickt und da sind 30 Sekunden frei und das sind deine paar Zeilen, die du ablegen darfst oder kannst? Und ist das dann dein Anspruch, den ersten Part zu killen?
Ich habe jetzt auch nicht so, also abgesehen von meinem Umfeld habe ich niemanden.
Klar, dass du niemanden aus deinem Umfeld durchstellen möchtest oder killen möchtest in dem Sinne, aber
gar nicht. Ich sehe das auch gar nicht so. Okay, ich bin jetzt mit Audio Yes und Mad auf dem Song. Die Pisser muss ich auf jeden Fall burnen. Weißt du, was ich meine? Das sind meine Freunde so. Weißt du, was ich meine? Darum geht's gar nicht. Und das ist auch gar nicht der Ansatz. Ich meine, Audio 88 zum Beispiel, ist ja auch, der macht was ganz anderes als ich. Man kann
ihn einfach gar nicht in Rap-Kategorien messen.
Nee, und jeder macht da sein Ding. Und wichtig ist einfach nur für mich, dass jeder das Beste für sich für den Song rausholt. Und das versuche ich in dem Moment auch. Audio hat auf einem Song, den wir zusammen gemacht haben, auch eine Zeile, da habe ich ihm letztens gesagt, so, Kritiker, Liebling, Kontostand niedrig. Feier ich hart.
Ja.
Das ist so, wie willst du das dann im Vergleich?
War das auf True Story drauf oder so? Ich habe die Zeile auf jeden Fall im Kopf.
Yes.
Okay.
Ja. Ja. Auf jeden Fall. Und das ist halt, weißt du, jeder
für sich. Eigentlich ist die Diskussion auch hängen geblieben, aber ich fand es gerade einfach nur lustig zu sehen, ob sowas dann teilweise bei dir im Kopf vorgeht.
Klar, weißt du, wenn man jetzt von den Features mit den Jungs spricht, dann so, ey, jeder macht sein eigenes Ding und jeder steht auch eigentlich für was anderes.
Ja.
Du kannst das kannst du nicht vergleichen. Es gibt andere Leute, zum Beispiel, ich habe jetzt, beziehungsweise teilen wir uns mit Matt, Megalo und Ganyan Stallion, teilen uns ein Studio und ja, Megalo ist ja so ein bisschen bekannt dafür, dass er, egal auf welchem Song er ist, den anderen burnt. Und haben schon ein paar Mal gesprochen so. Und so, hey Digga, lass mal Session machen und so, lass mal treffen und so weiter. Ich hab auch mega Bock, ich feier die Jungs.
Sparring.
Ja. Und da wäre es tatsächlich so, wo ich denken würde, okay, ey, ich hab echt Respekt, mit dem Typ auf den Song zu gehen. So.
Und das fand ich auch nochmal beim Unplugged von Sammy ziemlich beeindruckend, dass als Megalo dann auf dem Adriano, auf die Neuauflage von Adriano gegangen ist und für mich vielleicht sogar den krassesten Part 2018 gehabt hat.
Safe. Digga, der hat dieses Jahr, gut, kam noch mehr, aber in dem Zeitraum kam ja einmal dieses Ding in der Cypher mit Sammy Und die Strophe auf Adriano, Alter, das ist unfickbar. Ja. Das ist echt.
Wobei ich so häufig denke, so, dass man so Klassiker nicht mehr anpacken sollte, weil es meistens in die Hose geht.
Ja.
Aber das war böse.
Das war von hinten bis vorne. Das war. Ja, und dann kommt an anderer Stelle jemand rein. Weißt du, was ich meine? Also, ja. Ich bin mal kurz. Und dann wieder. Gut. Sorry.
Kommen wir zur nächsten Person auf dem Album.
Yes.
Gib mal Fuffi.
Ja.
Wie war seine Rolle? Ich glaube, der hat auch mehr gemacht als einfach nur. Allein, dass er für dich jemand ist, der so ein Qualitätspegel eigentlich ist, oder?
Gib mal Fuffi spielt, glaube ich, mit die größte Rolle mit Matt zusammen. Auch deswegen auch der extrem große Austausch mit den beiden, was meine komplette Karriere, wenn du es so sagen willst, anbetrifft, weil ich nicht glaube, dass es alles so in der Form passiert wäre, wenn es ihn nicht geben würde, weißt du? Also es war von Anfang an jemand, der mir gesagt hat, ey Digga, also du rappst nicht nur gut, ey, wenn du dich da reinhängst, wenn du dafür arbeitest, so, dann kann das was werden, weißt du, so. Und ich war, bevor die EP rauskam und nachdem ich die Platte mit Normus gemacht habe, klar hatte ich ja schon Songs gemacht, aber es war nie so, war das nie wirklich so selbstbewusst. Und meine Skills waren mir früher nicht mal selbstbewusst. Also, ich weiß nicht, wie man das Savas Ding, oder war das Ills?
Boah.
Nee, Savas, glaube ich. Egal. Jedenfalls hat er so einen großen Anteil daran, dass ich überhaupt mache, was ich mache, so. Und oder es so weit gekommen ist. Und klar waren die Jungs damals auch eine sehr große Hilfe. Die haben das Weit entfernt Video auch damals gemacht und mir geholfen, wo es nur ging. Und deswegen werde ich ihm auch, also ich bin ihm dafür für auf jeden Fall für immer dankbar. So.
Generell ja auch crazy, wie sich so die Karriere von ihm entwickelt hat. Weil man ihn jetzt nur als Gib mal Fuffi den Produzenten auf dem Schirm hat.
Ja.
Aber dann nochmal guckt, welche Videos produziert er eigentlich, für wem und an welchen Labels ist er eben, wie, wo beteiligt, so. Das ist schon respektabel, finde ich.
Ey, total krass, auf jeden Fall. Und der hält das, wie du auch sagst, das ist jetzt niemand, der so krass damit in der Öffentlichkeit umgeht oder hausieren geht oder sonstiges. Aber weißt du, einfach nur, ich weiß, wie hart die Jungs arbeiten und über welchen Zeitraum die das machen. Und ich kenne nicht alle in der Industrie oder in der Szene, weißt du, aber es gibt niemanden, dem ich das krasser wünsche und der es meiner Meinung nach krasser verdient hat, da zu sein, wo er jetzt gerade ist. Und ich glaube, das ist auch erst immer noch nur die Spitze des Eisbergs oder der Anfang, wo die Jungs sind. Deswegen, es freut mich total.
Also war seine Aufgabe für, wenn man so Aufgabe überhaupt das so bezeichnen kann, für das Album aber jetzt so ständige Qualitätskontrolle, Feedback, Beats natürlich.
Ja, also hat den kompletten, kompletten Prozess mitbekommen. Ist jetzt nicht so, es ist nicht so Qualitätskontrolle in dem Sinn, von wegen, wenn er sagt, ey, das fühle ich nicht so, dann mache ich das nicht, das heißt das nicht, eins zu eins, aber.
Du wirst ja wahrscheinlich doch irgendwann mal irgendwo unsicher sein.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist dann auf jeden Fall auch jemand, mit dem ich darüber spreche und auch mit Matt, wie gesagt. Und wie gesagt, auch im Austausch mit Jessen auf jeden Fall auch. Und ja, nee, deswegen spielt eine sehr große Rolle an dem Album und an meinem kompletten Schaffen immer noch. Und hat, nicht zu unterschätzen, auch zwei Beats einfach mal nebenbei für die Platte produziert. Und sein Album kommt auch im Januar. Und
wieder eine. Kommt wieder echt, kommt eine Platte von
ihm? Ja, genau.
Beatplatte,
ja.
Okay, aber komplett ohne Parts, weil beim letzten Mal hattest du ja, glaube ich, einen drauf. Und, nee, das war's, oder?
Du? Es gibt die Beatplatte. Ich glaube, der macht nochmal eine Instrumentalversion davon. Und,
Für die Box.
Ja, für
die Box.
Ja, auf jeden Fall für die Box.
Oder die A Cappella-Version davon.
Wäre auch geil, habe ich gesagt. Das war seine Idee, ich weiß gar nicht. Aber A Cappella-Version würde ich mir auch gerne geben.
Ja.
Das wäre vielleicht auch eine gute Idee. Ja, genau. Nee, das ist auch mit seiner Platte fertig. Und es ist zum ersten Mal jetzt, dass ich nicht drauf sein werde.
Ah, okay.
Ja.
Ihr habt ja auch alle gut zu tun gehabt in diesem Zeitraum. Alle
auf jeden Fall.
Haben fast. Nobody's Face hat ja scheinbar eine Platte gemacht nebenbei.
Der sitzt an seiner Platte.
Genau. Auch. Jessin hat eine Platte gemacht.
Genau.
Die ist fertig, das weiß ich. Gib mal Fofi hat eine Platte gemacht.
Ja.
Und dann hast du noch alle nebenbei genervt. Bitte hier, meine auch. Bitte, Leute.
Ja, also war gut zu tun auf jeden Fall die letzten Monate.
Welchen Zeitraum ist das denn überhaupt komplett entstanden? Ich habe das nämlich, manchmal habe ich das Gefühl, ich kann das einschätzen, wenn ich Dinge höre. Aber das kann ich bei deiner null. Höchstens inhaltlich hier und da mal.
Also viele Songs, also oder besser gesagt, der älteste Song, die ältesten beiden Songs sind mittlerweile jetzt schon so vor drei oder vier Jahren entstanden. Hector Lavoe zum Beispiel.
Auch die Vocals und alles dann noch von diesem Zeitpunkt.
Ich habe den vor 3 Jahren angefangen zu schreiben und habe den immer wieder angepasst auf meine momentane Situation und überarbeitet, verworfen. Silben gekürzt, diese Geschichten halt, bis er dann in der letztendlichen Form war, in der er auch auf dem Album gelandet ist. Der und Ich bleib, so würde ich sagen, das sind mit die ältesten.
Ich glaube, Ich bleib ist für mich auch der Song, der am ehesten die Brücke schlägt zwischen der EP und dem Album.
Krass, ey, viel besser. Also es freut mich wirklich, wenn du es so verstanden hast, weil das für mich auch genau der Punkt ist.
Also die Stimmung ist einfach, also er hätte auch gefühlt auf der EP sein können.
Ja, ja, genau. Das sehe ich auch, sehe ich total so, und verstehe ich selbst von meinem Song so als Brücke zur EP. Auch klar, ist eine Dexter-Produktion.
Ja gut, das knüpft dann ja eh nahtlos.
Knüpft daran an. Ist nochmal eine Nummer persönlicher jetzt als weit entfernt oder auch persönlicher als der Titelsong einfach. Und genau, also genau.
Und jetzt kommen wir noch zur letzten Person, Madness natürlich.
Ja, soll ich sagen, Madness, my brother.
Der jetzt nicht namentlich irgendwo erwähnt ist auf dieser Platte. Also doch, auch inhaltlich schon, ja. Aber nicht irgendwie in den Credits, glaube ich, oder?
Nee. Nee. Aber auch Matt hat auch natürlich auch sehr großen Anteil an der Platte. Ich erwähne ihn ja auch hier und da und Ich bleib halt, handelt ja auch so ein bisschen über unser Verhältnis. Beziehungsweise erzählt einen Teil von unserer Geschichte. Und die Hook ist so ein bisschen an ihn gerichtet, aus meiner Sicht sozusagen. Und Matt hat auch einen riesigen Anteil an der Platte auf jeden Fall. Wie gesagt, mit ihm stehe ich natürlich auch im regelmäßigen Austausch. Er sitzt jetzt auch gerade an seiner Platte, ich glaube, das kann man sagen. Er macht jetzt auch gerade fertig. Und auch mit ihm spreche ich oft über Texte oder über... Kann man das sagen? So.
Dass du so über Texte sprichst mit ihm?
Nein, also über dieses, ey Digga, kann man das in der Öffentlichkeit sagen?
Ah,
also ich meine, so eher diese Geschichte, aber auch klar.
Sollte ich das sagen?
Ja.
Ja. Ja, krass, da kann man mal sehen, was auf den ersten Blick eine Platte ohne Features so darstellt, mit ein paar Produzentennamen drauf, wie viel Arbeit und wie viel überkreuzt da eigentlich noch gearbeitet wird und wie wichtig das ist, dann wahrscheinlich doch nochmal ein paar Leute in seinem Umfeld zu haben, die einem da irgendwie weiterhelfen, Meinungen geben.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Und im Grunde war es das von mir.
Okay.
Wir können gerne noch ein bisschen weiter quatschen, wenn dir noch ein Thema auf der Seele brennt, aber
Wer findest du
hart
auf dem Song, ich würde dich gerade fragen, wer findest du auf welchem Song, wer wen geburnt hat? Nein, Quatsch, Digga. Ey, nee, alles cool.
So, ja. Wir haben nicht ein bisschen das Problem hier, dass du dich ja schon mit Nico getroffen hast.
So ist es.
Und ich möchte ihm nicht so viele Themen wegklauen und andersrum.
Alles gut.
Ja. Und ja, ich persönlich würde noch super gerne mit dir über so viel Kram sprechen, aber das können wir, glaube ich, leider nicht vom Mikrofon machen.
Alles gut.
Dann, ich bedanke mich.
Ich bedanke mich bei dir, Kevin.
Und wünsche viel Erfolg mit der Platte.
Vielen Dank.
Und ihr hört das Ganze dann hoffentlich bald. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr das so findet, wie das so ankommt.
Ja.
Dich brauche ich da gar nicht fragen.
Ja, ey, natürlich.
Okay, natürlich. Alles klar. Ich denke, du bekommst mit. Bis bald. Haut rein. Und passt auf eure Pfoten auf, falls ihr noch Böller überhaupt.
Was, Mann?
Falls ihr noch Böller überhaben.
Ach so, dieses Neujahrsding, okay. Ja, du bist in der Zeit voraus. Okay, ich weiß, was du meinst.
Ja.
Ja. Alrighty.
Wir haben noch 2018 aufgenommen.
Ich yes.
Guck's hier.
Ja, ja, ja.
Bis bald.
Ciao. Vielen Dank, Kevin. Ciao. Backspin.